Es ist aber, was haben wir denn da konstruiert? Das ist doch eine einzige Katastrophe.
Furchtbar.
Furchtbar? Mega voll. Überall stehen die Cops rum und ja. Überall blitzi blitz und überall toi toi.
Bergab ist mit den Teilen auch fast noch spannender, weil man da auch irgendwie drauf wartet, dass diese kleinen Bremsen einknicken.
Was? Wer hätte das? Haben sie überhaupt gebremst oder bremst ihr jetzt noch gerade? Von der erwarte ich mir tatsächlich viel. Ja, so Anti-Ducati ist halt, ne?
Mhm.
Also, ne? Also die Ducati, die ja. Kein Japaner baut.
Feierabend, Prost.
Böschen.
So, liebe Freunde, es ist Zeit für die Feierabendrunde. Ich habe mir einen Kaffee genommen. Jens hat hier irgendwo ein Bier stehen, aber du bist gerade beschäftigt mit Basteln, Jens.
Ja, ich muss die von dir zerstörte M1000 Lego-Technik MR.
Ja,
versuche ich gerade die überraschend wackelige Lenkkopfkonstruktion von Lego da zusammen zu machen, aber ich glaube, ich habe es hinbekommen.
Also, was,
ja. Es hat wieder eine Gabel und jetzt können wir essen.
Ja, wer die letzten Folgen verfolgt hat, boah, was für ein wunderbarer Satz.
Wer die letzten Folgen verpasst hat,
dem wird aufgefallen sein, dass ich irgendwann mal diese M1000RR von der Vitrine gestoßen habe. Jetzt ist sie kaputt. Und Jens, deine Aufgabe heute ist es, diese M1000RR während der Feierabendrunde zu reparieren, weil du ja sowieso der Mechaniker von uns beiden bist.
Ja, nur, also
du hast das ja mal gelernt,
Anleitung,
ne?
Nur halt ohne Anleitung, ja, nur nicht sehr lange. Nur ohne Anleitung und deswegen könnte es sein, dass wir hier doch etwas länger sitzen.
Es ist aber, was haben wir denn da konstruiert? Das ist doch eine einzige Katastrophe. Die BMW oder das Lego, die Lego-Konstruktion?
Ah, ich möchte es jetzt nicht ganz direkt auf BMW schieben, auch wenn es natürlich meine ureigensten Instinkte sind, jetzt BMW dafür zu blamen, was Lego Technik dafür im Kram zusammengesteckt hat. Wahrscheinlich hätte ich eine Anleitung, die es ja mit Sicherheit auch noch irgendwo gibt, aber
Anleitung, Quatsch.
Wäre es wahrscheinlich viel einfacher, aber jetzt murks ich es einfach mal zusammen, sodass es wieder hebt. Wir möchten damit ja nicht auf der TT fahren. Nee. Apropos fahren, Fabi Dresler, du warst Motorradfahren mal wieder an, nehme ich an, ne?
Ja,
Luxusleben,
ja,
das du hier führst.
Ich bin gerade vom Motorrad abgestiegen. Ich bin heute auch, also du musst uns hier heute durchziehen. Ich bin heute schlapp. Und wollte mich eigentlich zurücklehnen und dich die Folge moderieren lassen und ja, zwischendurch nur mal was einwerfen, aber jetzt bist du hier am Basteln.
Ja
ich war Motorradfahren mehrfach. Wie das so ist in meinem Job. Worüber möchtest du reden?
Was war denn der aufregendste Fahrmoment in deinen letzten 3 Wochen?
Der aufregendste Fahrmoment
in den letzten 3 Wochen? Ja, wo du gedacht hast, hui, das ist jetzt allerdings überraschend gut gewesen. Also das Motorrad, meine ich.
Ja, kann ich dir genau sagen. Ich war mit meiner Hyosung GD250 in Villar auf der Kartstrecke. Privat. Und bin da zwischen den Supermotos rumgebraten.
Und
das war überraschend witzig.
Für dich oder für die anderen?
Ich glaube, für alle Beteiligten.
Aha.
Also ich habe niemanden gestört. So.
Okay. Gut, wenn man vorne fährt, stört man ja auch keinen. Ne?
Oh, ist alles so furchtbar. Ja, nee, das war lustig. Aber ansonsten war ich natürlich auch beruflich Motorradfahren. Es war viel los. Es war Alpenmaster. Es ist noch R9 Top-Test. Das ist das, wo ich gerade abgestiegen bin. Was haben wir noch gehabt? Alles Mögliche. Benelli, Yamaha, viele Videos wurden schon veröffentlicht, aber da hängt ja immer noch mehr dran. Man muss ja immer noch Texte verfassen und so weiter.
Furchtbar.
Aber ansonsten, ja. Alpenmasters war spannend, war schön. Wir waren ja quasi Pre-Season in den Dolomiten. Wir hatten das große Glück, dass die Straßen schon enteist waren und nicht vollgeschneit waren. Es kam zwischendurch mal ein bisschen neuer Schnee drauf. Aber wir wollen das Alpenmasters ja immer dann veröffentlichen, wenn die Leute wirklich in die Alpen fahren. Und das bedeutet dann zwangsweise, dass man eben vorher dran sein muss mit dem Produzieren. Und deswegen war es kalt, aber spannend. Also 16 Motorräder. Ich war nur bei der Vorrunde mit dabei, deswegen weiß ich noch gar nicht, wer gewonnen hat. Das Finale soll wohl gerade laufen. Ja, war interessant. Also 16 Motorräder aus den verschiedenen Kategorien hatten wir dabei. Wir machen natürlich noch ganz viele tolle YouTube-Videos dazu.
Du?
Ja.
Ich nicht.
Ja. Und das Alpenmasters-Finalvideo wird dann natürlich, das kannst du eigentlich machen. Naja, gucken wir mal.
Ja, nee. Wobei ich natürlich gerade jetzt, wo du es gesagt hast, so diesen Logik-Flaw entdeckt habe. Wir machen das Alpenmaster im Frühjahr, damit wir es quasi veröffentlichen können, wenn die Leute in den Alpen sind.
Ja.
Ich ich befürchte, nee, das stimmt ja, die sind ja dann leider doch in den Alpen, obwohl eigentlich da kein Platz mehr ist. Also im Juli durch die Dolos fahren, das ist ja auch das Dümmste, was du machen kannst. Na, ich habe letztes Jahr gemacht, das war dümmste, was ich je gemacht habe. Also das Dümmste, was ich je gemacht habe.
Also es ist halt voll da dann.
Mega das
ist
voll. Das Ding. Überall stehen die Cops rum und ja. Überall Blitzi Blitz und überall Toi Teuer und ach.
Ja, man fährt da ja auch nicht hin, um rumzubraten, muss man auch sagen.
Ja, aber den ganzen Tag mit 30 ist natürlich auch nicht geil.
Ist tatsächlich auch nicht geil. Aber an den Pässen ist ja sowieso immer 60, ne?
Ja, aber das ändert ja nichts, dass die keiner fährt, weil so voll ist, weil halt irgend so eine, weil irgend so ein stinkender Wohnwagen mit glühenden Bremsen
ja.
vom roadserver.de irgendwie da den Pass runterzuckelt und sich wundert, warum die Kiste nicht mehr bremst, weil er die ganze Zeit auf der Betriebsbremse rumeimert. Und das Thema Motorbremse ist natürlich auch ein sehr kompliziertes Verhältnis des deutschen Autofahrers.
Ja, Motorradfahren in den Alpen ist auch generell was Spezielles, also einmal wegen dem Terrain, andererseits wegen der Autofahrer, wegen der Reisebusse, die vielleicht mal in der Kehre parken können. Und dieses Jahr bei uns war es auch so, dass die Straßen natürlich jetzt so gerade schneefrei waren. Das heißt, es kommt natürlich erstmal wirklich ein zerfurchtes Asphaltband da zutage, was dann natürlich jetzt auch erstmal wieder notdürftig geflickt werden muss. Mhm. Und da waren sie dann jetzt auch noch gerade ein bisschen bei. Ja, ansonsten aber gerade auch, weil man da nicht so rumbraten kann, war dann vielleicht doch die eine Überraschung, wie lustig es war. Wir hatten eine Kategorie, die A2 Adventure Bikes, also Honda CRF 300 Rally und ihre Kopie, die Voge 300 Rally.
Mit entspannten 23 PS.
Grandios. Und damit die Pässe hochzufahren, ist also nicht schnell, aber trotzdem immer Vollgas. Wir hatten es ja letztens, ne? Ja. Wie viel Leistung braucht man? Ja. Also 23 PS geht auch.
Und sich sportlich anfühlt.
Fühlt sich sportlich an. Die groben Stollenreifen brauchst du dabei natürlich gar nicht. So, die sind mal richtig nervig.
Ja.
Aber
auf so vielen Ebenen brauchst du sie nicht. Du brauchst sie weder für die Traktion noch quasi für die Fahrdynamik.
Ja. Und bergab ist mit den Teilen auch fast noch spannender, weil man da auch irgendwie drauf wartet, dass diese kleinen Bremsen einknicken.
Weil keine Motorbremse.
Weil keine Motorbremse.
Keiner Motor.
Und ja, und weil das halt auch echt so mickrige Bremsanlagen sind. Also wir machen ja beim Alpen Masters dann immer Bremsmessungen zu zweit bergab. Mhm. Also 12% Gefälle und dann von 75 auf 25 km/h runterverzögern. Und da waren diese kleinen und eigentlich leichten 300er Rallye Adventure Bikes mit Abstand die schlechtesten. Weil
was? Wer hätte das? Haben sie überhaupt gebremst oder bremst ihr jetzt noch gerade?
Ja, also es ist zu zweit damit ein Pass runterfahren ist echt ein Sicherheitsrisiko, würde ich sagen. Also so schlecht bremst es dann relativ bald.
Und das darf der Hersteller nicht hören.
Also das macht hoffentlich niemand, aber wenn man damit jetzt wirklich permanent einen Pass runterfährt, also nehmen wir jetzt mal ganz extrem irgendwie Stilfser Joch oder so, wo du immer auf die Kehre zubremst, ja. Da wirst du zwischendrin mit Sicherheit 3 Pausen machen müssen, weil dir sonst die Bremse wegglüht und du dann geradeaus fährst. Das ist
nicht gut.
Nee, das ist nicht gut. Und ja, die Bremsanlagen sind dann bei dieser Voge zum Beispiel so klein bemessen, dass selbst das Erreichen des ABS-Regelbereichs mit diesen schlechten Reifen eine Herausforderung für die Handkraft darstellt. Das ist schon spannend. Aber ja, sonst Alpenmasters,
gut,
gute Sache. Seid gespannt, liebe Leute da draußen, auf die schönen Videos, die wir, vor allem auf das Finalvideo. Ich bin gespannt, welches Motorrad dies Jahr gewinnt.
Wir sind Motorrad, natürlich muss eine BMW gewinnen.
Ja.
Aber die Multi war dabei, die neue, hatte ich mir jetzt eigentlich viel erwartet.
Du meinst die V2, aber nicht
ja,
die V4.
Ja, ne? Die V4, die hat ja schon mal gewonnen. Mhm. Ja, aber die von der V2 mit ihrer doch sehr unducatiistischen Auslegung des einfach nur Motorradfahrens, und zwar nur das dir so viel Motorrad geben, wie du wirklich brauchst. Herr Leicht, kommen Sie doch rein.
Eine japanische Ducati.
Eine japanische Ducati. Ja, du bist im Bild. Komm rein. Gut. von der erwarte ich mir tatsächlich viel. Ja, weil es so Anti-Ducati ist halt, ne? Mhm. Also, ne? Also die Ducati, die kein Japaner baut.
Ja, kann ich dir jetzt schon mal verraten, dass die ziemlich geil war in der Vorrunde.
Ja.
Ziemlich gut funktioniert hat. Ich bin gespannt, ob es dann am Ende gegen die GS reicht, die ja als Titelverteidigerin im Finale steht sowieso. ja, lassen wir uns mal überraschen.
Lassen wir uns mal überraschen.
Ich aber glaub, was, noch während ich jetzt so viel Motorrad fahren war, ja. Ist ja sicherlich noch viel sonst passiert in der Welt der Motorräder, oder?
Tatsächlich eigentlich nicht so viel.
Aber KTM wurde gerettet.
Ach du, ja, nein, wurde es nicht. Sag mal, da wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen wurden noch mal intensiviert.
Mhm.
Weil es ist ja jetzt wirklich überhaupt kein Problem gelöst worden. Außer das akute Problem, keine Kohle.
Mhm.
Jetzt haben sie Kohle und haben die gleichen Probleme immer noch. Sie fahren keine Motorräder. Sie verkaufen gerade keine Motorräder, wie man an der Zulassungsstatistik sieht.
Dann ist 80% Rückgang, oder?
80% bei KTM.
Wow. Aber man muss sagen, der ganze Markt schwächelt. Ich habe mir das mal angeguckt, also 30%.
Und dann musst du immer noch 50% Unterschied, jetzt wenn man mal so ganz, ganz banal arithmetisch da rangeht,
ja.
Musst du ja noch verargumentieren, wo sind die anderen 50% hin?
Ja.
Aber wenn ich natürlich keine Motorräder baue, kann ich natürlich keine Motorräder verkaufen.
Wie viele von diesen über 100.000 Stock-Motorrädern sind denn noch da?
Ich habe keine Ahnung. Angeblich 50.000.
Hm.
Und dann kommen jetzt auch die dazu, diese, ja, irgendwie, ja, sind aber nicht, wahrscheinlich nicht so viele. Irgendwie stehen ja noch welche am Band rum, die sie angefangen haben. Ja, ich bin mir sehr unsicher, was das gibt. Pira ist jetzt raus, Züchtling ist raus, Aufsichtsrat ist neu zusammengesetzt, Bajaj ist drin, hat eine Option, das ganze Ding für 2026 oder bis 2026 ganz zu kaufen. Bin mal gespannt, ob wir uns über weiterhin die schönsten KTMs dieser Tage, nämlich aus dem Hause Husqvarna, freuen können oder was mit GasGas passiert. Also rein logisch, also wäre ich da jetzt am Drücker, und das bin ich ja Gott sei Dank nicht, dann wäre mein erster Weg schauen, dass ich die beiden Marken Husqvarna und GasGas noch einigermaßen verkauft bekomme. Rein
vom Markt. Weg damit, oder?
Weg damit, weil schade um die schönen Husqvarna, das muss man wirklich sagen. Also das waren nämlich die schönsten Motorräder, die KTM hier gebaut hat, waren die von Husqvarna. Aber um die ist halt so ein bisschen schade, aber nur über den Design am Markt haben die ja auch keinen interessiert in Wirklichkeit.
Mhm.
Und das Ding da weg und dann, ja, den 97er würde ich lassen. Den soll CF Motor einfach fertig bauen. Wird die großen KTMs ab 990 Kubik machen. Und dann schauen, dass ich schnell tatsächlich die schon länger angekündigte und dann wieder vom Ex-Chef Pira eingestampften neuen mittelgroßen Zweizylinder, die wir ja jetzt von CF Moto als 450er Motoren kennen, wieder bringen. Ja. Weil die sehen, also der Motor sieht ja jetzt nicht aus Versehen so aus wie der LC8 Zweizylinder, wenn man sich mal genau anguckt. Also die Form, wie diese Gussteile von Gehäuse und Zylinderkopf waren, das war ja schon 1:1 97er LC8 Motor. Und das sollten sie dann, also das würde ich wahrscheinlich versuchen zu forcieren. Und dann einfach versuchen.
Moment, 97 LC8? Den gab's nicht.
Wie heißt denn der?
Ist das nicht LC4C oder?
Nee, LC4 ist der Einzylinder.
Ja, aber LC4C heißt der, glaube ich. LC8 sind die V2-Motoren. Gebe ich dir Brief und
Siegel. Ja.
Ich glaube, der heißt LC4C, genau. Aber wie auch immer.
Du weißt, was ich meine. Das sind die
97er-Zweizylinder. Ja, ich
weiß. Jeder weiß, was ich meine.
Die Reihen-Twins. Aber ja, aber die Leute hätten es jetzt, werden es wahrscheinlich auch so oder so. Bitte schreib's drunter, der heißt LC4C, oder?
Fabi hat recht, wie immer. Hm. Ich muss mich auf die BMW konzentrieren.
Ja. Apropos BMW, Zulassungsstatistiken. Ich habe auch so ein bisschen mal Zulassungsstatistiken gelesen, weil mich das irgendwie, es kam so reingespült, hat mich interessiert. BMW, der bestverkaufte BMW Vierzylinder ist die S1000 RR und nicht die S1000R, also das vollverkleidete Superbike, ist der bestverkaufte BMW Vierzylinder. Und auf jede S1000 RR kommen 10 GS in der Zulassung. Das finde ich krass.
Okay. Das bin ich monkig. In der Zulassungsstatistik stehen keine verkauften Motorräder.
Zugelassene Motorräder.
Neu zugelassene Motorräder. Ja, und bei BMW sammeln sich ja da ganz gerne mal schon mal bis zu 50% gewerbliche Zulassungen auf Händler oder irgendwelche sonstige.
Gerade meinst, das ist der Händler, der dann sein Trackday-Motorrad da noch nebenher als Vorführer anmeldet, oder?
Ja, der sich halt den Laden vollstellt, dann erstmal einfach mit Vorführern und dann natürlich irgendwelche.
Aber dann müsste sich ja S1000RR und S1000R wenigstens die Waage halten, oder?
Ja, nee, aber die Trackday-Schulen haben natürlich schon ein paar mehr und die werden ja sie dann auch zulassen. Also kommt natürlich an, wie viel Prozent jetzt, ich habe jetzt die Statistik nicht im Kopf, aber auf jeden Fall, ja, sie sind natürlich nicht verkauft, sie sind jetzt erstmal nur zugelassen.
Ja, schön, sie sind nur zugelassen. Trotzdem kommt auf eine S1000R, kommen 10 GS'en, das finde ich krass. Also 1300er GS'en.
Ja.
Und das kann man auch in den Alpen echt bestätigen, die sind, also...
Das sind die Hummelschwarm, ne?
Das ist der Hammer. Es gibt so viele von denen schon, dann denkt man sich, wann... Also,
ja, vor allem, wenn dann die Kollegen von Edelweiß vorbeiballern, immer gleich mal 20 Stück im Schlepptau. Weißt du, da weißt du ja auch, wo die Kisten hingehen.
Ja.
Also ich werde mit dem Ding heute nicht fertig, ich sag's schon mal.
Ja, ich versuche hier schon das Gespräch zu lenken, bevor wir zum nächsten Thema kommen.
Was ich jetzt zum Thema dann zu kommen, was ich sonst sehr überraschend fand diese Woche, war, fehlt da nicht was? Es sind überraschend viele.
Mach die Kette erst da rein, bitte.
Ja, aber wo sollte ich? Ich habe das nämlich rausgefunden. Die muss ja offen sein. Oder ist die mit der Schwinge eingebaut worden? Was natürlich eine absolute mechanische Katastrophe jetzt wäre. Es sind überraschend viele Motorräder wie das hier aufgetaucht. Also nicht wie das hier, aus der Kiste. Weißt du, die Dinger, die ab und zu mal irgendwo Händlerkisten, die irgendwo rumstehen?
Ach so, du meinst irgendwie so eine Kiste, die dann mal in der Ecke verschwindet, 20 Jahre später wieder rausgezogen
wird. Genau, original verpackt, noch in dieser Seekiste drin. Und das sind so ganz viele aufgetaucht, unter anderem eine Yamaha OW01.
Yes. Also
FZR 57R OW01, 89 bis 93 gebaut.
Mhm.
Und da ist eine aufgetaucht und da möchte der Verkäufer einen Preis haben von $80.000 für wahrscheinlich eines der unerfolgreichsten Rennsportmotorräder, die Yamaha je gebaut hat. Um es mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben.
Naja, sie ist immer noch hinter der OW02, ne?
Und vor der Genesis,
ja.
Weil die FZR 57R Genesis war ja die erste, mit der sie es probiert hatten, Vierzylinder-Viertakter. Und die hat ja, glaube ich, außer Blumentöpfe überhaupt nichts gewonnen. Und ich glaube, mit der OW01 haben sie ein bisschen was gewonnen.
Ein bisschen was, 16 Rennen, glaube ich, ne? Superbike-Rennen.
Ja.
Irgendwie sowas.
Was jetzt in 4 Jahren jetzt auch nicht unbedingt viel ist, ne?
Ist nicht viel.
Also vor allem, wenn du siehst, was dann halt, dass in der Zeit dann halt sich Ducati und Honda mit der RC30 und der 851 Superbike auf dem Podest die Klinke in die Hand gegeben haben, beziehungsweise die Pokale. Das war schon... Und jetzt will der 80.000 Euro dafür.
Mhm.
Und ich bin mir jetzt unsicher, ob da wirklich jemand kommt, so ein Ding zu kaufen. Wobei das Ding natürlich...
Ich kann es mir schon vorstellen. Also,
warum?
Ich mache jetzt erstmal das Technik-Update zur OW01,
ja.
Was ich aus dem von dir verfassten Artikel übernommen habe. Also das Ding hatte 749 Kubik.
Korrekt.
5-Ventil-Motor, 120 PS bei 12.000 Umdrehungen.
Korrekt.
Hat 1988...
Straßenzulassung.
Genau. 1988 37.000 Mark gekostet, 215 Kilo gewogen und es war ein entwickeltes, als Rennmotorrad entwickeltes Straßenmotorrad, könnte man sagen.
Genau, also die Homologation gebraucht.
Genau. Also Deltabox-Rahmen, sie hatten damals die Schwinge verstärkt, sie haben Öhlins Fahrwerk ab Werk gehabt.
Mhm.
Was fand ich auch interessant, daran lag, dass Yamaha 1987 mal Öhlins übernommen hatte.
Da war ich mal wieder richtig, richtig genau, ne?
Ja, ja. Wie lange hatten das zu Yamaha gehört, weißt du das?
Sie haben es, glaube ich, was heißt ihr gehört? Sie hatten ja nur die Aktienmehrheit. Eigenständig war es ja trotzdem.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wann es an Tenneco gegangen ist. Das war ja dann, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wann es an Tenneco gegangen ist. Und Tenneco hat es ja jetzt, ich glaube, letztes Jahr oder vor 2 Jahren dann abgestoßen und jetzt gehört Öhlins ja Brembo.
Ja.
Das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal für ein paar hundert
Millionen
oder 100 Millionen hat er.
Schnapperle.
Ein Schnäppchen.
Ja. Ja, auf jeden Fall, sie haben die Homologation gebraucht. Sie haben sie im Rennsport eingesetzt, bei der TT, in der EWC und in der Superbike-WM. Und sie haben aber nur ungefähr 2000 davon gebaut.
Mhm.
Deswegen ist es eine Rarität. Und wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, dass es also diese Motorräder sind ja nicht zu bekommen. Es gibt keine Inserate. Es gibt ja diese Motorräder, dazu würde ich jetzt auch eine RC30 zählen oder eben eine OW01. Das sind Motorräder, die kann man nicht einfach kaufen, wenn man sie haben will und viel Geld auf den Tisch legt, sondern man muss eigentlich normalerweise jemanden kennen, der eine hat. Und die Leute, die sich für die Motorräder interessieren, die wissen meistens auch, welche Leute noch eine haben und die vielleicht irgendwann mal verkaufen. Und die Dinger, die dann einfach so inseriert werden, das sind nicht die interessanten Motorräder, weil das natürlich nicht das, ja, gut gepflegte, gut gehegte Zeug ist, weil das würde den Leuten sowieso schon vorher aus den Händen gerissen werden, wenn irgendjemand kommt, der auch nur ansatzweise weiß, worum es sich da handelt. Und das ist bei einer RC30 so und das ist bei einer OW01 auch so. Deswegen fand ich persönlich jetzt für dieses komplett originale, neue, verpackte Motorrad den Preis nicht überraschend hoch. Also es ist ein Preis, den ich niemals zahlen würde und könnte.
Das zweite
vor allem. Das steht auf einem anderen Blatt. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass da jemand sechsstellig bieten würde, aber eine Auktion ist ja schon gescheitert, ne? Die haben genau. Ja nicht den Preis bekommen,
Ding,
den sie wollten.
Anfang Mai das Ding gefunden bei Iconic Motorbikes, glaube ich, heißt das Ding ja, die in den Amilanden so Dinger ganz gerne mal dann anbieten. Und da hatte ich echt gedacht, ja, das Ding machst du auf jeden Fall, das wird ja irgendein Trottel kommt und kauft das Ding für $150,000.
Ja.
Und dann ist es nicht weggegangen. Und jetzt will er halt 80 Mille dafür haben und dafür geht die jetzt wahrscheinlich auch nicht weg. Wahrscheinlich, weil, und jetzt kommt der Punkt, weil sie dann vielleicht einfach zu exotisch ist.
Ja. Du meinst, weil sie noch exotischer ist als eine RC30?
Genau. Und halt auch mega unerfolglos, also mega erfolglos. Also es gibt jetzt irgendwie keinen Grund, dieses Motorrad zu hypen, außer ob seiner eigentlichen Existenz als, ja, Hochleistungsprototyp aus dem Hause Yamaha.
Naja, das Motorrad hat Superbike-Rennen gewonnen. Klar, es hat keinen Titel geholt, aber es hat Superbike-Rennen gewonnen.
Ja, hat's, aber was bringt's dir? Nix.
Natürlich bringt es dir nichts.
Du brauchst als Hersteller einen Titel, um so ein Ding auf den Markt zu bringen. Sonst bringt es ja alles nichts. Hat doch alles gar keinen Sinn dann ohne. Ohne Titel hat es alles gar keinen Sinn.
Dann bist du nix.
Also der Yamaha, wann hat ein Yamaha den ersten Superbike-Titel gewonnen?
Ja, aber es tut gar keine Ahnung.
Das war doch irgendwann erst R1 2000 einschwellig. 20 Jahre später.
Funklich.
Weil die haben ja sonst nichts gewonnen. Die haben ja kein Motorrad gehabt.
Tja.
Auf jeden Fall, das war eine von diesen Kistenteilen.
Ja.
Und letztens ging eine Honda CR500.
Oh, geil.
Also dieser üble Zweitakter aus dem, jetzt muss man aufpassen, was man sagt, aus den 80ern, stimmt ja, aber du kannst natürlich genauso sagen, aus den 2000ern. Weil die Kiste ist ja am Ende des Tages von 84 bis, nee, ich glaube, das letzte Modell-Update kam Mitte der 90er und dann haben die das im Prinzip seit Mitte der 90er unverändert weitergebaut bis 2001, aber weiterhin Weltmeisterschaften damit gewonnen. So überragend muss dieses Motorrad gewesen sein. Und ist sie wohl immer noch. Und
da verstehst du den Hype jetzt, ne?
Da verstehe ich ein Stück weit den Hype, weil das Ding hat halt einfach serienmäßig, schönes Wortspiel by the way, Weltmeistertitel gehabt.
Mhm.
Und war halt einfach ein, ja, hat halt einfach funktioniert. Es hat gewonnen.
Ja.
Und dafür hat einer $69,000, glaube ich, bezahlt. Auch kompletter Wahnsinn.
Auch sehr, sehr viel Geld, ja.
Ja. Dann haben wir noch eine, ist ein bisschen links außen, aber da holt es mich ja immer mit ab. Noch eine Kistenkiste. Jetzt haben wir schon wieder Spiel im Lenkkopflager hier, leck mich am Arsch.
Du sollst damit nicht fahren, du sollst das ja auf die Vitrine stellen am Ende.
Ja, aber wenn ich doch schon im Stand Lenkkopflager, ne?
Ja.
Ne?
Wie soll das sieht das am Ende kein Mensch, der es nicht anfasst.
Es steht ja, weißt du, dann kommst du Bauer wieder. Trampelst sie rum und machst dir da alles platt. Eine Buell CR 1125, auch mit 0 Kilometern, aktuell zu haben, die Auktion läuft, Stand.
Die kann aber nicht so teuer sein.
Ich sag's dir, wir haben jetzt den 3.6., werden wir drehen. Das Ding läuft bis zum 5.6., die Gebote stehen aktuell bei $1,100.
Ich wollte gerade sagen.
Also wenn jemand jetzt zuschlägt, also das könnte tatsächlich ein Schnapper werden, das Teil.
Also das gibt's ja auf Kleinanzeigen auch, eine CR 1125. Das ist die mit dem Rotax-Motor, oder?
Das ist die mit dem ersten Rotax-Motor, nur die du auf Kleinanzeigen für diese Kohle kriegst, die muss halt ganz dringend zum Ventilspiel einstellen.
Mhm.
Weil dazu muss halt der Motor raus.
Ja.
Und wissen wir ja, Motor ausbauen, zwei Worte, zwei Tage Arbeit. Halt doof. Und deswegen, also so eine neue, du kriegst sie halt nicht mehr zugelassen. Selbst wenn du sie ihnen nach Europa kriegst, natürlich auch so ein kleines Problem, aber naja. Dieses Problem lösen wir, wenn der Container hier ist, würde ich mal behaupten.
Ja.
Ich werde einfach mal. Da kümmern wir uns dann drum, wenn wir das. Jedes Problem.
Also bei 1100 Euro könnte ich noch mitbieten gerade.
Bei $1200 wäre ich jetzt auch grad flüssig. Es sollte nicht mehr allzu hoch gehen. Ja, das war die schöne Sache. Und dann habe ich habe auch einen Ausflug gemacht tatsächlich. So, ich lege dieses Ding da jetzt einfach mal weg. Ich habe auch einen Ausflug gemacht. Ich war beim Fabio.
Nee, für alle YouTube-Zuschauer, so weit ist Jens gekommen. Das Motorrad sieht exakt genauso aus, wie als er angefangen hat zu arbeiten.
Nein, und jetzt.
Ich weiß schon, warum du deine Ausbildung nicht fertig gemacht hast.
Nein. Ich sag dir warum, ich habe mehr gemacht, ich habe nämlich die Gabel wieder eingebaut.
Mhm.
Also 50% des Fahrwerkes sind komplett, der Rest, der ist jetzt Peanuts. Weißt du, das schmeißt du jetzt gerade so dran. Machst dir noch ein bisschen Schwing raus, Kette ran, Hinterrad ran und dann machst du die Verkleidung wieder zu und dann ist das Ding wie neu.
Wenn du das sagst.
Und dann bei Kleinanzeigen steht dann dabei Top-Zustand, nie verunfallt, keine Rennstrecke gesehen. Was alles stimmt bei diesem Fahrzeug.
Nur Straße, kein Offroad. Guck mal, steht sogar.
Ja, das haben wir beim letzten Mal auch gesagt. Ja, ich habe einen Ausflug gemacht. Ich war bei Fabio Limbecher.
Ja.
Weil mir ja ein paar Sachen aufgefallen sind. So, wir haben ja immer über diese Parkplatzschätzchen irgendwie so palabert.
Ja.
Und da ist mir aufgefallen, dass dann doch, wenn man den Suchfilter etwas erweitert in Richtung neuere Motorräder, es dann doch sehr viele komische Anzeigen gibt.
Ja.
Ne? Hast jetzt irgendwie Kirchdingens, was auch immer. Guckst jetzt hier irgendwie nach einer you name it, hier im Umkreis von 50 Kilometer. Und dann kriegst du dann irgendwie so einen Treffer und denkst so, oh, kaum Kilometer, guter Preis, guter Zustand, soll um die Ecke von mir stehen. Und dann fällt dir auf, dass das Kennzeichen nicht verpixelt ist und die Kiste irgendwie aus in München, Leipzig, Berlin, sonst wo zugelassen ist. Und dann bist du ja cleverer Journalist und nimmst halt einfach mal das Bild aus dem Internet raus, guckst in der Wayback-Maschine, wo kam dieses Bild her, findest dann das Originalbild, da stehen dann Autos außenrum, wo dann auch ein Berliner Kennzeichen ist. Also das Ding ist halt in Berlin fotografiert worden.
Ja.
Dann auch komische Texte und dieses komische Western Union Gedöns, bin zufällig irgendwie gerade auf See, arbeite auf einer Bohrinsel, muss an meinem Motorrad, was in Lissabon steht, allerdings in Mannheim verkaufen.
Was? Ich wäre mal fast als junger Typ auf so eine Nummer reingefallen.
Ja,
ich wollte eine MV haben, eine brutale 1050 war es damals.
Du bist auf sehr viele Dinge in diesem Moment reingefallen. Auf MV und ja, auf den Verkäufer.
Ich fand das voll geil und ich habe ja, also
1050, 1090.
1090, 1090, 1050 ist B-Triple,
genau.
Das gehört. 1090, brutale.
Verstehe ich.
Und gut. Ich fand die damals geil und ich durfte gerade Motorrad fahren.
Ja, da fängt man und damit dann, am besten an, der Vernunftsfahrzeug.
Ja, ja, und dann hatte ich, klar, du guckst ja immer mobile Kleinanzeigen alles durch dann, was halt damals so gab. Und da gab es ein Inserat, das war nicht so günstig, dass man es gar nicht geglaubt hätte, aber schon sehr, sehr günstig.
Dass man direkt drauf angesprungen ist, ja, ne?
Und dann habe ich da auch geschrieben.
Was hat sie denn gekostet?
Das war, ich glaube, 4 und ein bisschen.
Waren Tausender günstiger als der Rest, weil damals waren die ja echt günstig. Mhm. Die wollte ja keiner haben, denn die Scheiße einfach.
Ja, naja, auf jeden Fall habe ich dem dann geschrieben und es ging echt so ein paar Nachrichten hin und her, bis ich das gecheckt habe. Das war nämlich genau die Nummer. Das Motorrad steht gerade in Dänemark, da müsste man es abholen.
Ja.
Und da habe ich gesagt, kein Problem, ich wohne in Norddeutschland, ich hole das einfach ab und zahle es bar. Und da hat der Typ dann geschrieben, nee, er ist leider auch nicht da. Und der hat irgendwie so, musste dreimal ausweichen, weil ich immer gesagt habe, ist kein Problem, nö, ich komme dann da vorbei, aber ich kann auch dahin kommen.
Ja. Ja, der hat halt, es hat ihn selbst überrascht. Da hat er erstmal jetzt einen Weg rausfinden müssen, dass er quasi Geld von dir per Western Union bekommt oder per Vorabüberweisung oder die Spedition bringst, du musst nur die Spedition und das Motorrad bezahlen und so ein Bullshit.
Dann ja, genau.
Wie ging's dann weiter?
Ja, irgendwann habe ich es dann gecheckt und dann habe ich dann war es alles so komisch, dass ich dann erst, war ich auch viel zu spät, dann erst gegoogelt habe, Betrugsmaschen beim Verkauf. Und dann war bei Motorrad Online tatsächlich damals ein Artikel, der genau dieses Vorgehen beschrieben hat. Und da habe ich dann gedacht, okay, gut, das hätte schief gehen können.
Hättest du überweisen jetzt sollen oder was?
Ja, ja.
Nach Western Union oder irgendwie.
Ja, keine Ahnung, wohin.
Kohle weg.
Ja, Hauptsache Kohle weg, keine Ahnung, wusste ich nicht.
Tja.
Tja, naja, weiter.
Motorradonline.de rettet Geld und Leben.
Ja, in dem Fall ist es passiert, ne?
Ja, und auf jeden Fall habe ich mir da gedacht, Fabio, Limbecher, die kaufen ja irgendwie 2000 Motorräder im Jahr an, die müssen das ja schon wissen. Und es ist tatsächlich wirklich eine Masche, das so zu tun, einfach dann entweder bewusst falsche Anzeigen zu machen oder diese Anzeigen kopieren, Bilder rausklauen. Deswegen siehst du jetzt auch immer mehr vermehrt, dann, dass dann die irgendwelche Bilder selbst private Wasserzeichen haben. Mhm. Oder von anderen Händlern, dass eben diese Bilder nicht kopiert werden. Und wenn dann man es gleich sieht. Und was es sonst noch gibt und dass mittlerweile sehr viel KI-Einsatz da ist, gerade was Übersetzungen angeht und schlechte Texte und auch mal ein paar Beispiele gegeben, dass jetzt gerade bei Supersportlern, dass da halt sehr viel Schindluder getrieben wird mit Nachrüstverkleidungen, die halt einfach einen Sturz oder eine massive Kaltverformung kaschieren sollen und dass dann die Jungs dann auch argwöhnisch werden, wenn jetzt zum Beispiel, was hat er mir da gezeigt? Die suchen gerade sehr viele R7s, also die aktuellen, die Zweizylinder R7s, weil die einfach Yamaha anscheinend nicht so viele neu hat und die Leute das Ding suchen. Auf jeden Fall dann verkaufen die Leute ihre natürlich, weil sie das natürlich auch mitkriegen. Und dann waren da einfach so eine Auffällige dabei, die hat dann direkt so eine himmelbabyblaue Lackierung gehabt, aber nicht gut. Mhm. Ne? Ohne Decals und so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob es Spraydose war. Der Kollege meinte, das könnte dann aber auch eine Verkleidung aus Temu, Alibaba und wie sie alle heißen sein, die halt dann irgendwie dann dran gedengelt ist, sodass das Ding einigermaßen gut aussieht. Auf jeden Fall so unterm Strich, es gibt jetzt relativ wenig Gründe, warum du eine ein Jahr alte R7 mit 1186 Kilometern auf dem Tacho umlackierst. Oder eine andere. Klar, das kann nur sein, weil du das Ding zerstört hast.
Ja.
Und dann haben sie natürlich auch gerne gebeichtet, was sie selbst schon für einen Bockmist eingekauft haben, wo sie auch drauf reingefallen sind. Das ist irgendwie Super Duke R. Mhm. 1290, wenig Kilometer, wenig Geld. Verdächtige Kombination. Sah gut aus, gut fotografiert und dann kam das Ding dann halt an und war dann halt, und da hatten wir es ja auch schon mal drüber, glaube ich, einen Haufen Ersatzteile dabei. Mhm. Nur warum? Und da war das Ding halt irgendwie eine auf der Rennstrecke zerstörte, die dann aus keine Ahnung, wie viel Unfallmaschinen wieder einigermaßen zusammengesetzt wurde, auf den Fotos gut aussah, aber in echt halt einfach wirklich Kernschrott war. Mhm. Und das war tatsächlich sehr interessant und auch
Ja, und was ist die Lösung? Was ist das, was wir jetzt mitgeben, was du den Zuhörern mitgeben kannst? Also wie fällt man nicht auf was rein? Was sind die Maschen, die komisch sind? Also einmal dieses Bohrinsel-Motorrad im Ausland.
Bohrinsel-Motorrad immer vergessen.
Niemals vorab überweisen, eh klar.
Ja.
Das sollte jeder eigentlich wissen. Nein. Also
erst Kohle, wenn Moped.
Ja.
Erst Kohle, wenn Moped. Immer argwöhnisch sein, weil es gibt keine Schnäppchen. Es gibt keinen Grund, warum dir jemand ein Motorrad, das du suchst, für 2000 Euro günstiger verkauft, als der ganze Rest es dir anbietet. Ja. Es gibt keinen Grund.
Ja.
Und wenn es, und der Grund kann nur sein, Betrug oder, was fällt mir noch ein? Betrug. Mhm. Das heißt, das Ding ist entweder nicht seins, ist geklaut oder ist Kernschrott.
Ja.
Dann ist das Motorrad günstiger als der ganze Rest. Es gibt natürlich schicksalshafte Ausnahmen, wo der halt wirklich jetzt mal ganz dringend Kohle braucht, weil irgendwie, keine Ahnung, Haus kaputt, Frau ist weg, Scheidung da, Anwalt klingelt. So habe ich auch schon mal ein Auto gekauft. Aber ich sag mal, das sind schicksalshafte
Einzelfälle. Zum Glück hast du es nicht so verkauft.
Ich habe es nicht so verkauft, nein, tatsächlich nicht. Und argwöhnisch sein. Und da hat, wie gesagt, und wenn dann auch immer Ersatzteile dabei sind, warum sind da Ersatzteile dabei?
Mhm. Ja, da muss er sich schon mal beschäftigt haben.
Es muss was kaputt sein.
Ja, ist schon richtig.
Und dann hat er mir natürlich noch so ein bisschen ihr System gezeigt. Wo ich dann einfach sag so, ja, okay jetzt bei Limbecher Motorrad kaufen ist ein bisschen teurer.
Also für alle, die jetzt, wir reden,
wir sind vom, ja, Lokalpatriotismus.
Genau, wir reden vom Limbecher. Limbecher ist, glaube ich, der größte Motorradhändler Deutschlands.
Wenn nicht, also mindestens mit einer der.
Hat viele Marken, ist ein riesengroßer Motorradhändler, der viele Marken auch vertritt. Und ja, deswegen auch eine riesen Auswahl an Motorrädern hat, sowohl gebrauchte als auch neue. Und deswegen sind die kaufen richtig viel an.
Die kaufen über 2000 Motorräder im Jahr. Der hat 6 Leute fest angestellt, nur um diese gebrauchten Motorräder. 3 kaufen den ganzen Tag nur an. Also es gibt eine Stellenbeschreibung, wo du quasi mit fremdem Geld den ganzen Tag bei Kleinanzeigen, Mobile und wie sie alle heißen, Motorräder kaufst.
Wo muss ich mich bewerben?
Bei Fabio, ich kann dir seine Nummer geben.
Mach mal bitte.
Bin mir jetzt aber, und dann hat er noch 3 Leute, die im Prinzip dann diese Dinger allein durchchecken. Ein Meister, 2 Mechaniker, die checken den ganzen Tag diese angekauften Dinger und richten die einigermaßen her. Und da habe ich doch eine katastrophale Lowrider S110 Screaming Eagle gesehen. Wie kann man so ein Ding so verschandeln? Ist gerade, naja. Ja, das war sehr, sehr interessant. Und er hat leider kein, wohl ein Motorrad wäre für mich dabei gewesen. Der hat so eine ZZR 1400 da stehen.
Oh. Japanischer großer
Vierzylinder.
Voll verkleidet.
Ja. Und da habe ich dann auch wieder ein bisschen angefangen zu suchen. Und ich habe jetzt mein Handy gar nicht dabei, aber ich habe dann einfach mal meinen Suchfilter sehr extremisiert. Mhm. Nämlich maximal 4.000 Euro, aber mindestens 131 PS.
Interessant.
Das war, und ich hatte...
Warte, lass mich raten, was da kommt. Es kommt auf jeden Fall, was Richtung Speed Triple kommt. Oder hatten die zu wenig Leistung? Anfang 2000er Speed Triple. Die kommen auf jeden Fall. Dann kommt eine 4.000 Euro, das ist wenig.
Das ist wenig und 131 PS ist viel.
Ja, dann kommt so eine, irgendwelche FZR 1000s kommen mit Sicherheit. Dann... Boah, das ist echt viel Leistung.
FZR sind tatsächlich, also die Tausender, die Thunder Ace.
Thunder Ace, genau.
Nee, die war YZF.
Das war YZF.
YZF. Also FZRs gar nicht, die X-Hubs waren gar nicht, so gut wie gar nicht. Auch okay. die YZFs überhaupt nicht.
Und irgendeine alte Turbo GSX-R 1100 war bestimmt auch dabei.
Nee, überhaupt nicht. Es war, also erstens, ich war über die Menge überrascht. Mhm. Ja, also ich habe jetzt meinen Heimatort und 100 Kilometer Umkreis.
Ja.
Da waren es über 100 Motorräder.
Ja.
Und dann habe ich das mal runtergesetzt auf 50 Kilometer, aber möchte auch mal entspannt fahren. Da waren es immer noch 44 Stück. Und ja, es waren die ein oder andere Speed-Triple dabei, allerdings nicht die 1050er. Ja. Die kriegst du für diese Kohle, glaube ich, tatsächlich noch nicht.
Ja.
Es waren Speed-Triples dabei, umgebaute Daytonas. Also eigentlich auch eine Kombination, von der man dringend die Finger lassen sollte, weil... Ja. Ne?
Oh, die sehen auch richtig scheiße aus, die Dinger dann.
Ja, eine sehr interessante Kombination war dabei, da hat sich tatsächlich einer eine... Zwei am Schwingen Daytona, also im Prinzip das meistgehasste Motorrad dieser Welt, auf Speed Triple umgebaut. Was dann schon wieder einen gewissen Charme hatte, weil eine Zweiarm Speed Triple, die gibt's halt auch bis, die gab's noch nie, außer die 300B, und bis heute gibt's die halt auch nicht mehr. Also das könnte natürlich, das war überraschend.
Ja, wenn's eine schöne Zweiarmschwinge wäre, dann wäre das wohl
ja, das. Ja, aber das, naja, es ist, reden wir nicht drüber. Und, ZZR 1100, ZZR 1200 einige, mit tatsächlich.
ZZR.
Wenig Kilometer tatsächlich, viele FJRs, 1300.
Haben die so viel Leistung?
146 oder 147 PS.
Ah, krass.
Aber halt mit total viel Kilometer. Also die Dinger haben dann irgendwie 89, 90.000 Kilometer. Ich bin mir jetzt unsicher, ob das einem 1300er japanischen Reihenvierzylinder tatsächlich irgendwas ausmacht. Und sonst haben natürlich viele Supersportler. Also Gixxer, K4,
ja, gut.
Der ganze Kram da.
Ach so, ich dachte, sowas hättest du eh ausgeblendet.
Weil nee, tatsächlich, da bin ich ja dann offen.
Ah, okay.
Weißt du, da bin ich ja sehr tolerant.
Ja, K1 kriegst du ja.
Für wenig Kohle mit viel Leistung, da muss man dann auch tolerant sein. Da muss man auch über seinen Schatten springen. Aber
alle mit Superbike-Lenker umbauen.
Klar, ja, ne? Logisch. Super. Leider die ZX12R, die mich natürlich auch direkt angesprungen hat, die hat natürlich keinen Superbike-Lenker-Umbau gehabt.
Oh.
Hat mich gerade schon wieder angekotzt. Ja.
Ich habe übrigens rausgefunden, wie man die Kette hier...
Ne? Hast du einen Ketten... Oh, saved my day. Jetzt kann ich das Ding ja doch noch zusammenbauen. Mhm. Das war tatsächlich gut und ja, schöner Filter. Waren ein paar interessante Motorräder dabei. Alle ohne ABS natürlich.
Ja.
Kommt, außer die paar K1200S von BMW.
Mhm.
Aber von denen sollte man ja aus allen Gründen die Finger lassen. Getriebe und Kupplung und all so ein Kram.
Achso, mit denen habe ich tatsächlich wenig Berührungspunkte, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen.
Ja. Die fände ich aber schon geil. Aber naja, wenn es Getriebe wahrscheinlich kaputt geht, hilft halt alles nichts, gell?
Nee.
Ja, schön.
Hm.
Sonst so beruflich?
Ja, auch schlecht, ne?
Auch schlecht,
ja. Nee, Parkplatz, also dein Parkplatz hat sich wieder gefüllt. Mein Parkplatz ist gerade irgendwie relativ leer. Ich habe so das Gefühl, dass mein Fuhrpark jetzt gerade auf einem Level ist, wo ich ihn handeln kann und wo er mich nicht nervt und irgendwie.
Was ist denn in deinem Fuhrpark gerade alles?
Also natürlich die geliebte und das beste Motorrad aller Zeiten, die GSX-R 57 SRAD. SRAD, S-R-A-D, keine Ahnung, wie die Leute sagen. Die meisten sagen S-Rad, verstehe ich gar nicht, ich sage immer S-Rad. Ja, auf jeden Fall natürlich das beste Motorrad aller Zeiten.
Warum?
Das ist halt so ein ehrliches Sportmotorrad aus den 90ern mit dieser geilen, mit dieser geilen, man muss diese 90er-Optik geil finden, mich spricht das total an, diese viel Plastik, viel Weiß, viel Lila, wobei meine ist blau-weiß mit so ein bisschen Orange.
Guck, wie auch
Originaldesign
zusammen.
Und gewissermaßen unzerstörbar, überraschend schnell, also besser als man denkt, so fahrdynamisch.
It's the driver, und, Fabi. Also ich wäre auf der nicht so schnell. It's the driver. Okay, weiter. Ja. Du langweilst mich mit der S-Bahn. Okay.
Ja, dann meine Kartstrecken-Hiosung da, kleine Möhre. Dann eine Enduro logischerweise. Und eine Super.
Bandit.
Nee, die
noch, Mama.
Und noch eine Supermoto, eine 450 CRF, die gerade leider einen Motorschaden hat. Das Pleuel ist festgegangen. Kurbelwelle gefressen, so.
Mm.
Pleuel auf der Kurbelwelle.
Wie hast du das denn geschafft? Etwa im Pflegezustand ein bisschen?
Nein.
Aber du kannst nicht gelegen haben, war keins drin, ne?
Wenig Pflege, viel Gas. So, das ist, ja. Ja, und dann hat meine Herzdame natürlich auch nochmal die ganze Chose. Und ich habe das große Glück, dass wir viele Sachen zusammen machen können, wie Enduro fahren und auf der Rennstrecke Motorrad fahren. Und deswegen ist der Fuhrpark dann voll. Und in meinem Herzen ist gerade nicht Platz für ein weiteres Motorrad irgendwie. Das muss, da muss jetzt irgendwas kommen, wo ich davor stehe und denke, ja, das brauche ich jetzt unbedingt noch, dass ich da schaffe.
OW 80.000 neu aus der Kiste.
Nee, ich wäre eher Team OW02 dann wieder, aber das ist.
Was war denn jetzt die OW02? Die hast du ja vorhin schon erwähnt. Ah! Gott, ja, die kam ja dann ja deutlich später, gell? Mhm,
Ende 90er war das.
Ja.
Ja, das ist. Das wäre so meins, ja. Und ansonsten habe ich aber noch Parkplatzschätzchen der Community mitgebracht.
Haben wir noch eine?
Die wir zum Abschluss, ja.
Wir noch eine Community.
Ja, wir sind jetzt ja ein bisschen unregelmäßig.
Ja, wegen dir.
Wegen mir tatsächlich, es tut mir leid. Aber ich möchte das natürlich trotzdem ein bisschen wiedergeben, denn wir haben ja letztes Mal über Zweitakter gesprochen und da haben viele Leute ihre Zweitakterfahrungen über die V-Duo haben wir gesprochen. Viele Leute ihre Zweitakter-Erfahrungen.
Du hast über die V-Duo gesprochen. Ich habe angestrengt zugehört.
Beziehungsweise haben sie ihre ersten Erfahrungen mit Zweitaktern beschrieben. Und da kam zum Beispiel eine Yamaha DT80. Bist du noch irgendwie mit dieser 80er-Kategorie in Verbindung gewesen oder war das auch vor deiner Zeit?
Das war schon in meiner Zeit, aber.
Also die 80er waren ja die 125er von früher, oder?
Ja.
Also so kann ich mir das jetzt als junger Typ vorstellen.
Ja.
Deswegen, diese ganzen 80er-Mopeds sind ja also auf meinem Radar überhaupt nicht vorhanden.
Auf meinem Radar waren sie natürlich vorhanden, weil die auf dem Dorf natürlich omnipräsent waren und keiner Kohle für einen 125er hatte, für eine echte.
Ja.
Also es gab dann so ein paar Rich Kids bei uns im Dorf, da gab es dann auch schon mal eine Aprilia RS125.
Oh.
Ne? Aber der Rest ist halt mit 80er-Kudeln rumgeknödelt.
Ja.
Also ich nicht, ich war dann damals noch Fahrradfahrer, weil ich halt weder für das eine noch für das andere Kohle hatte. Und aber die 80er waren da aufgrund Budgetmangel dann doch auch in den 90ern noch da. Also Mitte der 90er.
Ja.
Ende der 90er.
Ja. Spannend. Ja, heute sind die irgendwie komplett verschwunden. Ich habe übrigens noch einen Fuhrpark-Motorrad von mir vergessen, nämlich den Roller natürlich. Den Honda.
Den du mir vererben willst.
Den 250 Elite.
Ja. Den du mir vererben willst.
Das ist tatsächlich das Zweier, was ich am meisten bewege.
Ja. Shame on you.
dann hat jemand geschrieben, Suzuki RG 500 Gamma. Klar. Voll geil. Also, ja, bin ich neidisch. Das
RG steht ja auch für richtig geil.
Ja, richtig geil. Das könnte vielleicht noch so einen Platz im Herzen, so eine Tür aufreißen.
Oder in seinem Zimmer
da stehen, ja. Ja, wobei.
Willst du so ein Ding fahren?
Ja, ich würde es sogar nur fahren wollen. Ich finde es tatsächlich gar nicht so schön anzuschauen. Die Gamma ist nicht so.
True, aber mir okay.
Schön anzuschauen wiederum, TZR 250.
Stimmt.
Ich war jetzt wieder in Le Castellet bei dem Sunday Ride Classic. Wir sind wieder mit der RC30 4-Stunden-Rennen gefahren.
Seid ihr gefahren oder gestürzt?
Wir sind nicht gestürzt.
Du?
Ich bin nicht gestürzt.
Vorderrad nicht verloren diesmal?
Nein, Vorderrad hat gehalten, aber Zylinderkopfdichtung hat nicht gehalten.
Kannst du jetzt wenig dafür.
Konnte ich recht wenig dafür.
Viel Pflege, viel Gas. Dann geht auch mal eine Dichtung durch.
Ja, das war schade. Naja, auf jeden Fall war da so ein französischer TZR-Club.
Mhm.
Und die hatten zwei Boxen voll mit diesen TZRs.
Mhm.
Und das ist ja mal nur geil. Das ist ja, die Teile sind ja so cool. Also da hat einer eine TZR im Grunde aus Carbon nachgebaut. Also komplett. Mhm. Das war also unfassbar tolle Geräte.
Das kannst du
ja auch 4 Kilo gefunden. Also da muss ich sagen, diese alten TZRs, das boah, das ist schon richtig cool. Aber auch unbezahlbar natürlich.
Außer für den französischen TCR-Club und den, der das Ding in Carbon nachgebaut hat.
Ja, ja, gut. Die denken da in anderen Dimensionen. Aber da finde ich auch, ich's auch schön, dass die Teile da mal hinbringen und hinstellen, damit wir sie angucken können. Ja, das war's mit der Community. Das wäre vielleicht noch abschließend, muss ich sagen, auch echt eine Empfehlung. Sunday Ride Classic am Circuit Paul Ricard in Le Castellet. Wer da... Jetzt muss man wieder ein Jahr warten. Wer da Bock drauf hat, sich 3 Tage lang nur geile alte Motorräder reinzuziehen und abends noch ein bisschen Party machen will mit Konzert und dem ganzen Zeug, der sollte da mal hinfahren.
Und wer ganz dringend Fabi Dresler auf einer entweder vom Lowsider oder von einer kaputten Zylinderkopfdichtung havarierten RC30 weinen vor der Box sehen möchte, ist natürlich auch da.
Ja, nächstes Jahr werde ich nicht weinen. Nächstes Jahr
wirst du
kommen wir ins Ziel.
Ja. Ziel, also ankommen ist erstmal der wichtige Schritt.
Ja, mal gucken und dann ja.
Warst du denn von der Rundenzeit wenigstens so gut oder?
Ja, also in unserer Klasse wäre ich immerhin auf 1 gefahren, aber das ist.
Also eine von 12 Klassen.
Eine von 6 Klassen, ja. Aber die Klassik-Events werden ja immer weiter aufgemacht und inzwischen fahren da G6R 1000 K1.
Und da kannst du natürlich nichts mehr abholen.
Und die haben alles gemacht. Ich habe mit einem da gesprochen. Die fahren auch seit ewigen Zeiten diese Klasse GM.
K1, dass der ein Klassiker ist.
Ja, ja. Und der eine Typ hat halt den Danny Webb bezahlt, dass er mit ihm da dann fährt, das Rennen. Und die hatten in der K1 200 PS. Also, und von diesen 200 PS K1en gab es da 5. Mhm. Und ich habe mit einem Mechaniker gesprochen und die meinten, ja, sie haben jetzt schon ein bisschen Leistung wieder rausgenommen, weil die Fahrer teilweise sagen, Langstreckenrennen und keine Elektronik und nicht mehr daran gewöhnt und so weiter. Das ist schon heftig, was die da treiben.
K1 beim Classic Race.
K1 mit 200 PS beim Classic Race. Tolle Geräte, aber weiß ich auch nicht, ob die da so richtig sind. Also klar, die ganz alten Motorräder und die Leute, die geil finden, sterben weg. Deswegen werden jetzt neuere Motorräder Klassiker, das sehe ich auch ein.
So wie aber, wir, die werden ja auch Klassiker.
Ja.
Also ich früher.
Hoffentlich. aber das ist natürlich dann, ja, ich meine, so eine RC30 ist eher ein Klassiker und eine TZR als eine K1.
RC30 ist eigentlich technisch gesehen schon ein Oldtimer, also beziehungsweise mathematisch gesehen schon ein Oldtimer. Und dann
schon länger.
Und irgendwann kommen dann halt die K1 und K2 ein. Ja. Da müssten ja auch drauf VTRs mitfahren, also ein Scheiß.
Ja.
Ja. Also die FPS.
Die FPS. Ja, aber da haben die ganzen Rennfahrer oder die meisten dann ja, denken dann doch budgetgetrieben. Und für welches Motorrad kriegst du Teile wie Heu?
Gixxer.
K1, genau.
Gixxer oder R1.
Ja. Ja. R1 auch, ja, stimmt.
Ja.
Naja, gut.
Haben wir es wieder geschafft?
Ich denke, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir waren heute relativ lang.
Dreiviertelstunde. Ja, dafür, dass wir jetzt so lange nichts gemacht haben, können wir jetzt auch mal entspannte 15 Minuten überziehen.
Genau. Auf meinem Zettel steht nichts mehr vorne, hinten auch nicht.
Haben wir alles?
Ich denke, wir haben alles. Ich weiß nicht, ob wir es nächste Woche schaffen, aber wir geben unser Bestes, Freunde. Wir schaffen es nächste Woche nicht. Und zwar nicht wegen mir. Ich hätte ja gekonnt.
Ja, ich hätte
Zeit gehabt.
Ich hätte mir dieses Mal Zeit genommen,
genau.
Möchte ich sagen.
Mir wäre es nämlich wichtig gewesen.
Ja, ja, weil du für dieses Format brennst.
Ja.
Wie man sieht.
Genau.
Ja. Immer vorne dran, immer mit Ideen am Start.
Ja.
Dieser 1000 Sasser Dresler.
Tschüss. Jens, ich wünsche einen schönen Urlaub.
Ich mir auch.